Ich kann mich an den Hinweg nicht mehr erinnern. Ich habe noch kein Meer gesehen. Ich bin seit 3 Tagen auf der Insel. Ich habe einmal rüber geguckt, aber ich war noch nicht mal einmal am Strand, Alter. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr. Mein nächstes Mal auf Borkum oder so, ja. Der fährt schon ans Meer, wenn man jetzt wild sein kann.
Direkt aus dem Kinderzimmer in Ollenrohr. Heute nur für euch. Radio Scheiße!
Episode 4 eures liebsten Internet-Radio-Formats. / Audio-Fanzines. Radio Scheiße. Episode 4 bedeutet vierfach Power, vierfach Action, vierfach Fun. Und das merkt man auch an dieser Folge, denn sie ist prall gefüllt mit Inhalten. Zurzeit schaffe ich es ganz easy, Folgen monatlich rauszubringen, was mich total überrascht. Ich kann nicht garantieren, ob ich nächsten Monat alles auch so pünktlich schaffe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, wir werden es sehen. Es kann sein, dass da eventuell etwas Urlaub dazwischen kommt. Apropos Strandurlaub, falls es jemand hört, diese Folge widme ich natürlich den Punks auf Sylt, die da ein bisschen für Action sorgen und die sich auch von Bauzäunen und Anti-Terror-Pollern nicht vertreiben lassen. Haltet durch, macht weiter so. Und nicht vergessen, wer braucht schon Strand, wenn er auf Sylt sein kann? Ja, jetzt erstmal eine Inhaltsangabe dieser Folge. Ein Interview mit Mats und Chris von Zimt bzw. Spastic Fantastic Records in 2 Teilen aufgeteilt. Ein weiterer Teil der Klötenschmerz-Saga mit dem Titel Band Hitler. Affenmesserkampf in der Band und Plattenempfehlung. Das Meinungsumfrage-Tool Dinge Die wird eingeführt. Und Musik gibt es diesmal von den Bands Zimt, Bad Affair und als erstes geben sich die Blankenese Lower Class die Ehre. Ab geht's! Wow, 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 wow.
Lass das Liebe sein, das gehört sich nicht. Unterdrück den Hass, verletze ihn dich. Sei verantwortlich, sei doch erwachsen. Reih dich ein und mach keine Faxen. Bleib mal lieber zu Haus und langweil dich. Bleib mal lieber zu Haus. Das ist doch total irre. Kannst du jetzt nicht tun, was kannst du jetzt nicht bringen? Es ist doch nicht dein Ernst, du führst das alles hin. Denk nicht, was du denkst, fühl nicht, was du fühlst. Du kommst in Dörfer Küche, wenn du nicht mehr spielst. Dann bleib mal lieber zu Haus. Bleib mal lieber zu Haus. Das ist doch total irre. Das ist doch total irre. Dann bleib mal lieber zu Haus. Und langweil dich. Bleib mal lieber zu Haus. Das ist doch total irre.
Blankenese Lower Class, total irre. Geiles Lied, finde ich. Und kommen wir jetzt zum ersten Teil meines Interviews mit Mats und Chris, die beide Mitglieder der Band Zimt sind. Im ersten Teil reden wir tatsächlich auch über Zimt. Wir unterhalten uns über ihre Inspiration für die Musik und die Entstehung ihrer Band. Im zweiten Teil unterhalten wir uns mehr über Spastic Fantastic Records, was das Label von Mats ist. Und dort im Speziellen nochmal über den Vinyl-Hype und die Krise. Ja, also erstmal zuerst, welche Idee hattet ihr, als ihr die Band gegründet habt? Das Ganze wirkt ja einigermaßen durchkonzipiert mit so Corporate Identity und so weiter. Gibt es da einen Masterplan hinter? Hattet ihr da eine direkte Idee oder habt ihr euch einfach zu 5, glaube ich, im Proberaum getroffen, mal gemacht?
Ich glaube, wir haben uns erstmal zu zweit getroffen. Wir hatten halt irgendwie eine super lange Zeit, jetzt halt irgendwie Anfang von Corona, wo wir nicht in den Proberaum konnten. Und da haben halt Alex und ich gemeinsam halt irgendwie über einen Computer halt irgendwie uns Sachen hin und her geschickt und gesagt, ey, witzig, wäre doch auch mal irgendwie ganz geil, so eine Band zu gründen, so im Stile der alten Ärzte, 80er, bisschen New Wave, bisschen NDW-Einschlag. Ja, und dann hat das irgendwie alles ganz gut funktioniert. Und als wir dann gemerkt haben, hier haben auf jeden Fall auch irgendwie, der Rosi von My Ruin hatte sofort Interesse daraus, eine Platte zu machen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ja, können wir auch eigentlich direkt halt eine LP machen. Ist das, dann haben wir das halt so ein bisschen weitergesponnen, daraus vielleicht dann halt einfach auch eine reale Band zu machen. Und jetzt sind wir zu fünft. Und dass das Ding halt irgendwie so aussieht, wie es aussieht, liegt ja auch vermutlich daran, dass ich halt Grafikdesigner bin und naja, auch irgendwie aussehen muss.
Ja, das würdest du wahrscheinlich nicht aushalten. Ja, also.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also warum die Sachen so aussehen, wie sie aussehen, wissen, weiß ich zumindest nicht. Ich spiele da ja nur Bass. Ich habe keinen Plan, warum es so alles aussieht.
Es gab halt auch irgendwie, glaube ich, 100 verschiedene Cover-Ideen und 100 verschiedene Titel. Wir sind halt einfach irgendwann bei irgendeinem Covermotiv stehen geblieben, was wir irgendwie freundlich fanden.
Und das ist auf jeden Fall sehr freundlich. Also man kann nicht sagen, dass das ein unfreundliches Cover wäre.
Das,
nee.
Ist so das stimmt.
Freundlichkeit
ist ja groß. Ja. Es ist ja, ich meine, ihr habt ja auch, oder Mats, du hast ja bei Specific Fantastic ja sowieso so ein relativ buntes Layout, aber das ist ja fast nochmal ein bisschen mehr Candy, sag ich mal.
als was geworden ist.
Genau, und wo du eben gerade schon die Ärzte gesagt hast, die Ärzte-Reminiszenz mit Kasse 4 ist mir natürlich sofort aufgefallen. Das spielt ja wahrscheinlich auf roter Minirock, oder? Von den Ärzten an.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ein Ärzte-Cover aufgenommen, was wir natürlich aus GEMA-technischen Gründen nicht auf die Platte packen durften.
Aber ja, aber jetzt sag
kann
mal.
Einen geheimen Link kann ich dir mal schicken.
Ja, ja, aber sag mal, welches?
Radio Brenn.
Ah, okay, das ist natürlich auch echt ein super Hit. Das ist doch aus...
Ja, voll.
Das ist aus dieser Zeit, wo sie zu zweit waren, ne?
Ja, ja, genau. Ich finde aber auch, dass das mit auch eine der besten Ärztezeiten ist. Also, wo die so zwischen diesem Cold Wave, New Wave, NDW da so ein bisschen gefangen waren und vermutlich irgendwie so aus UK und Amerika halt irgendwie so ein paar Inputs vom Management oder von der Plattenfirma bekommen haben.
Ja, also
immer so ein bisschen diskotauglicher und so ein bisschen stampfiger zu werden. Also die Im Schatten der Ärzte ist für mich eine der besten deutschsprachigen Platten, die ich so kenne.
Die sehen aber auch, wenn man sich das Cover anguckt da drauf, sehen die auch wirklich krass aus wie Billy Idol und sein Gitarrist. Ich weiß nicht gerade, wie der Gitarrist von ihm heißt, aber der sieht aus wie Bela B auf jeden Fall. Und die sind ja dann vom Sound auch so ein bisschen da hingewandert. Das stimmt. Das ist mir auch schon mal aufgefallen.
Total. Genau.
Aber was würdet ihr denn so sagen? Also die Musik finde ich, die drei Releases, die ich jetzt bis jetzt gehört habe, oder die vier auch, die schwanken ja so zwischen, ja, also ich, so, also ihr sagt ja so ärztemäßig, ich finde es aber auch ein bisschen so Indie-lastig und Punk. Also wo würdet ihr euch verorten? Ihr sagt so Ärzte, alte Ärzte oder wie?
Schocks war, glaube ich, auch immer so ein Ding. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja, glaube ich, so, dass wir da halt irgendwie so sämtliche Einflüsse und Sachen, auf die wir so Bock haben, da irgendwie reingespielt haben. Ich finde es halt auch irgendwie nichts langweiliger, als halt irgendwie einen Klon vom Klon zu erzeugen. Und keine Ahnung, ob wir das geschafft haben, aber ich finde es halt immer total geil, wenn so eine Platte halt auch irgendwie eine bunte Wundertüte ist. Ne? Wenn du halt irgendwie hier und da mal halt irgendwie Sachen hast, die ein bisschen wie Schocks klingen, dann hast du aber auch ein paar Sachen, die, glaube ich, wie Hansaplast klingen oder wie frühe Ärzte. Ich finde aber dann auch immer so die Ausschläge nach oben und nach unten irgendwie mit einer Disco-Nummer oder mit einem Schlager halt auch irgendwie ganz geil. Also halt irgendwie die Reminiszenz an irgendwie Ronnys Popshow und sowas, an so
glorreiche 1.
Genau, Formel 1, an glorreiche 80er Jahre kunterbunte Pop-Shows und so ist da auf jeden Fall auch gegeben, also zumindest da, wo wir irgendwie hinwollen.
Also ich finde, ihr habt durch den, also musikalisch natürlich auch, aber gerade auch durch den Gesang nochmal was sehr Eigenständiges, weil der ja so gerade bei den etwas, ich sag jetzt mal so Indie-lastigeren Liedern oder bei den etwas langsameren Liedern so ein bisschen fast gesprochen und so ganz warm irgendwie klingt. Also das hört man ja auch nicht so oft.
Meinst du hier das hier bei Sprengschlamm oder was mit dem Indie-lastig? Das meinst du, ne?
Ja, genau. Also Kasse 4 ist ja auch so ein bisschen langsamer. Mir fällt vielleicht auch nicht die richtige Vokabel ein, aber ja.
Ja, wir hatten uns auf jeden Fall im Studio vorgenommen, keine Ahnung, die Bands, in denen ich da vorher gesungen habe, da war das halt immer relativ eintönig, gebrüllt und jetzt einfach mal so der Versuch, vielleicht halt auch mal so ein paar Stimmfarben auszuprobieren, damit es halt einfach noch irgendwie ein bisschen chaotischer und unerwarteter wird. Ne?
Also ja, hat auf jeden Fall...
Was ich halt so vornehmen kann, wie es am Ende dann halt so irgendwie bei den KonsumentInnen halt irgendwie ankommt, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber das freut mich natürlich, dass du es auch wahrnimmst.
Ja, hat auf jeden Fall auch gut funktioniert. Also ich war direkt, nochmal genauer hingehört, als dann auch der Gesang eingesetzt hat und so weiter. Es geht dann ja auch schon so, also ich hatte so ein bisschen so Rap-Anleihen irgendwie bei Sprengschlamm war das. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht schon fast in so einen leichten Sprechgesang über. Vielleicht nicht Rap, aber Sprechgesang.
Hatten wir nicht auch gestern, dass alles, was aus Hamburg kommt, scheiße ist, außer
Außer die absoluten Beginner. Unsere Beginner, ne? Ja. Unsere absoluten Beginner. Nein, Spaß. Ne? Ist natürlich,
ich glaube, wir haben gestern kurz über Jens Krachut geredet, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie diese, ich kann es irgendwie alles nicht mehr hören.
Aber da sind wir nicht, da bin ich nicht ganz bei. Also Jens Krachut ist okay, finde ich schon. Ist natürlich die Schuhe und so.
Ja, der trägt halt 100%ig Gesundheitsschuhe. Du musst mal gucken, es gibt keine Bilder von seinem Unterteil.
Es kann gut sein. Oder ich könnte mir auch so Tracking-Schuhe vorstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Der wurde auch im Wald durchgehört.
Ja?
Ja, ich hab jetzt auch gerade einen Podcast gehört von Tokotronic, dem Bassisten. Und, er gibt ja nur selten Interviews und er wohnt jetzt so südlich von Hamburg im Wald.
So ein kleines Horrorhaus, ne?
Ja, genau.
Ja. Und denkt über die nächste fürchterliche Veröffentlichung nach.
Aber da kann im Wald ist halt nicht gut Pantoffel tragen. Ne?
Auf gar keinen Fall.
Dann, ja, da bin ich auch hier.
Tracking. Auf jeden Fall. Tracking, Punk.
Gummistiefel, irgendwie sowas.
Aber bleiben wir mal bei den Texten oder beim Gesang und dann gehen wir rüber zu den Texten, weil was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn man sich die Texte anguckt, auch eure Pressetexte sind immer sehr, finde ich, sehr kryptisch, sehr vage. Und im Gegensatz zum Punk-typischen, wo einfach ein direktes Bild gezeichnet wird und exakt gesagt wird, wer scheiße ist, finde ich das sehr spannend bei euch, dass ihr so ein Gefühl darstellt. War das so ein konkretes Ziel auch beim Songwriting, dass ihr eher nicht so ein direktes Bild habt, sondern eher so ein Gefühl für eine Situation schaffen wollt mit euren Texten?
Vielleicht schon. Also ich glaube, ich bin halt irgendwie auch echt ein bisschen davon weg, halt irgendwie plakative Texte schreiben zu können. Also ich glaube, man muss jetzt halt auch nicht irgendwie so den 4000. Text halt irgendwie konkret gegen Bullen oder Nazis schreiben. Deshalb finde ich es irgendwie auch spannender, halt irgendwie konkrete Situationen halt irgendwie ein bisschen dadaistisch halt irgendwie umzuschwurbeln. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt einfach in meinem Kopf es nicht anders geht, als so einen Text zu schreiben.
Ja, ich verstehe es auch und ich stehe vor ähnlichen Problematiken. Mir fällt es wirklich schwer, so plakative Texte zu schreiben. Aber ich habe letztens nochmal so 4 Lieder so als kleine Demo aufgenommen, weil ich mal so Bock hatte auf so 80er-Kram. Und ich habe diese, wenn man erstmal damit loslegt, sehr plakativ zu schreiben, ich habe innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten 4 Lieder oder 5 Lieder geschrieben. Es läuft irgendwie von alleine.
Aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie, das ist auch immer ein schmaler Grat. Ne? Wann ist es halt peinlich oder wann ist es zu stumpf? Ich habe zum Beispiel jetzt hier von der Bremer Band Team Scheiße, da gibt es halt einen Song, der geht vielleicht eine Minute, so der heißt halt Wen. Und da geht es im Text halt einfach nur, wen willst du ficken, wen willst du ficken? Ja. Hätte ich mich halt vermutlich nie, also es wäre vermutlich nie in meinem Kopf so entstanden, aber ich muss so sagen, so, das ist schon gewaltiger Text, so, also finde ich halt ultra geil. Also es geht halt auch, also wenn es halt irgendwie gut hinbekommst, einen richtig geilen, stumpfen Text zu schreiben, ist der halt auch Gold wert, ne?
Also ja, das stimmt.
Ganz krass plakative, weiß nicht, vielleicht ist es auch, also mich langweilt es auch immer so ein bisschen. Ich finde es halt spannender, wenn man nicht genau weiß und wenn es irgendwie uneindeutig ist und wenn es halt auch bescheuert ist und man sich irgendwie selber da nicht so richtig versteht, während man das hört und einem so ein bisschen der Kopf platzt. Das finde ich schon, es reizt mich mehr als irgendwie so ein, keine Ahnung, so was wahnsinnig Plakatives.
Aber dann habt ihr mit Zimt ja relativ dahin getroffen, wo ihr hin wolltet, weil das finde ich auch, das ist so ein, man muss halt echt drüber nachdenken, so.
Ja, wir reden auch so untereinander, wir verstehen das auch, also ne, genauso laufen Gespräche quasi auch ab.
Das ist irgendwie ein kryptisches Gespräch zwischen 5 Herren und am Ende weiß keiner, was überhaupt gesprochen wurde.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. ja, genau, dann würden wir jetzt langsam auch schon mal zur ersten Pause und zum ersten Lied von euch kommen. Und zwar wäre das Gonzo-Zeit, was auch heute oder demnächst rauskommt. Also, hört es euch an. Ja.
Wer hat die kürzeste Lunte im Raum? Dünnhäutig, so schwer, das Skelett.
Assi.
Assi. Ja, das gefällt Assis für mir sehr gut. Mehr Interview gibt es später in der Folge. Und jetzt muss ich euch entführen in die dunkle, feuchte, abgründige Welt einer Loser-Punk-Band aus einer nicht näher benannten Kleinstadt, die nicht mehr will, als die bestehenden Verhältnisse ein bisschen umstürzen, aber immer wieder an sich selber scheitert. In der letzten Folge der Klötenschmerz-Saga waren die Band Klötenschmerz auf einem Konzert und das war nicht besonders erfreulich, denn sie wurden wie der letzte Dreck behandelt. Nun befinden wir uns einige Wochen oder Tage später in ihrem Proberaum und auch was dort passiert, ist nicht besonders schön. Hört mit mir Episode 2 der Klötenschmerz-Saga mit dem Titel Band Hitler.
Kurzgeschichte.
Da waren wir wieder, von einem weiteren demütigenden Konzert zurück in unseren kleinen versifften Proberaum. Unser Drummer hatte keine Zeit, aus nicht näher genannten Gründen. Der Rest hatte keinen Bock, war aber trotzdem da. Lagebesprechung. Woran kann es gelegen haben? Mein Tipp war, dass es an unserem scheiß Bandfotos gelegen haben könnte, dass wir überall wie Dreck behandelt werden. Kurze Umschreibung des Bandfotos. Alle in geilster Nietenkaiser-Uniform. Nur unser Drummer mit einem Blink-182-Shirt, Strohhut, Hawaii-Kette und kurzer Hose. Wir hatten das Foto so geschossen, dass unsere Füße nicht zu sehen waren, da die Flipflops dem Ganzen die Krone aufgesetzt hätten. Es war zum Schämen, aber leider alternativlos, da wir uns mit dem ein oder anderen markigen Spruch über andere Bands jegliche Sympathien aller greifbaren Musiker verspielt hatten und gerade Schlagzeuger super selten waren. Ich beharrte darauf, dass das der Grund war, erkannte aber an, dass wir daran zu diesem Zeitpunkt erst einmal nichts ändern konnten und mit der Situation, wie sie ist, arbeiten mussten.
Vielleicht mal ein bisschen proben, warf unser Gitarrist ein.
Unter einigen Murren und dem obligatorischen und rauszögernden Zigarettendrehen hielten wir uns erst einmal an diesen Ratschlag. Ich meine, recht hatte er ja schon. Dies sollte ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also hieß es üben und wenn wir nur die Posen und nicht den Sound verbesserten. Unser Gitarrist tat sein Bestes und übte das in die Luft rotzen und die Rotze mit dem Mund wieder auffangen. Chapeau! Da ist eine eindeutige Lernkurve zu vermerken. Gerade als ich mit einem kleinen bisschen Glanz in den Augen den Gitarristen bei seiner Rotzvorstellung bewunderte und ich das Gefühl bekam, dass nicht alles verloren war, raunte es mit einer gewissen Hilflosigkeit aus der Ecke des Bassisten. Diskussion zwischen den Instrumentalisten.
Warte mal, bei dem Song fangen wir doch auf dem Fiss an, oder?
Nee, nicht ganz. Du fängst aus unerklärlichen Gründen immer auf dem Fis an. Der Rest der Band auf dem G. Schon immer.
Ich kann mir das nicht merken. Ich hab dir die Noten doch schon auf dem Flipchart da drüben aufgeschrieben.
Bass spielen und lesen, wie soll das denn gehen?
Normalerweise übt man das Bassspielen und die Songs auch zu Hause und trifft sich dann zum Proben im Proberaum. Da stimmt sich im Grunde nur noch die Band aufeinander ab.
Absolute Stille. Junge, 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 dachte ich, da möchte wohl jemand noch hoch hinaus, der Herr Profi-Jazzer mit der teuren Gitarre. Aber recht hatte er ja irgendwie schon. Nicht, dass mich das ewige Rumgefricke und Geübe sonderlich gestört hätte, aber es war sauf- und rauchtechnisch wahnsinnig ineffizient, da man immer auf Abruf dastand, weil es jeden Moment weitergehen könnte. Aber meistens eben halt auch nicht. Hier war jetzt trotzdem Vorsicht geboten, da unser Gitarrist den ersten Schritt zum Band-Hitler gemacht hatte und ich diese Rolle eigentlich mehr oder minder für mich in Betracht zog. Schwierig, aber es war jetzt nicht die Zeit, den Königsmörder zu spielen, denn jetzt war erst einmal der Bassist dran, sein Fett wegzukriegen. Ich holte aus.
Wenn wir uns schon treffen, um 30 Minuten zu proben und danach zu saufen, könnte man sich doch beim Proben zumindest so viel Mühe geben wie beim Saufen. Aber wem erzähle ich das? Also das macht jetzt hier eh keinen Sinn gerade. Lass mir erstmal einen zechen und dann gucken wir mal. Hab auch einen neuen Text, den kann ich euch dann zeigen.
Die Band machte eh nur wenig Fortschritte und die Proben wurden auch immer versoffener. Dabei stand in 2 Wochen ein weiterer Gig an und nach weiteren Demütigungen war mir nicht zumute.
Egal, hier war jetzt gerade nichts zu retten und bevor ich dem Gitarristen Raum gab, seine Rolle auszubauen, sollte es erst einmal ein paar Flaschen Vorwärtsverteidigung geben.
Außerdem ziehen einen Proben ohne Schlagzeuger eh innerhalb von kürzester Zeit jegliche Lust, Musik zu machen, aus den Knochen. Dafür hatte unser Drummer beim letzten Bier auffüllen im Kühlschrank unauffällig den Kassenbon liegen lassen. Passiv-aggressiv kann er wie kein Zweiter.
Wir haben verstanden, werden diesen Zustand aber noch ein bisschen weiter auskitzeln und uns an seinem Bier bedienen. Immerhin war es zwar passiv-aggressiv, aber er hat Bier mitgebracht und das soll uns weit reichen. Toxisch, aber lecker. Also, den Songtext, den ich da jetzt geschrieben habe, ich bin da noch nicht so ganz fertig mit, aber so im Groben. Ich zeige einfach mal, was ich habe. Moment. Ich kramte einen alten, zerknitterten Zettel aus der Arschtasche. Hust, hust. Also, das habe ich. Scheißen, ficken, eu und saufen, Bondagehosen, kaufen, kaufen. Und da muss man halt noch so gucken, was da noch so dazu passen würde. Ich hatte es noch nicht zu Ende vorgelesen, da fiel mir selber auf, wie dünn das Ganze quantitativ sowie qualitativ wirkte, wenn man es laut vorlas. Ganz geil eigentlich, kam es vom Bassisten. Oh Mann, damit katapultierte er sich endgültig ins Abseits für diese Probe. Als der Gitarrist gerade Luft geholt hatte, um loszulegen, ging mir ein kalter Schauer über den Rücken. Mir wurde nämlich klar, dass ich mit diesem unüberlegten Manöver sein Fundament im Bandgefüge gegossen hatte. Alter, ist das dein Ernst? Ich denke mir hier Songs und Melodien aus. Ich üb die. Ich schlepp mein Equipment durch die Gegend, komm mir vom Arsch der Welt einmal die Woche in den Proberaum, um mit dem Typen da an der Trottelgitarre die Basics zu üben. Und alles, was du mitbringst, sind zwei dünne und dümmliche Zeilen, die jede verkackte Oi-Band humoriger hinbekommen hätte. Was ist denn das hier? Ich dachte, wir wollen das machen. Unsicherheit in Vaterstaat bringen. Richtig geil, ey.
Ja, aber kann man doch mal machen. Ist ja jetzt auch nur so ein grober Entwurf, sozusagen. Also,
ach komm, lass sein. Gib noch mal ein Bier rüber. Da saßen wir nun. Irgendwo zwischen Wut, Frust und Unverständnis. Tranken unser Bier und laberten Dünnschiss, garniert mit einigen Stichen und Spitzen auf persönlicher Ebene. Der Einzige, der diese Probe gewonnen hatte, war unser Schlagzeuger, dieses passiv-aggressive Schwein. Radio Scheiße ist nicht nur eine Radiosendung irgendwo im Internet. Radio Scheiße ist dein interaktives Lifestyle-Magazin. Und wenn du Teil dieses Lifestyles sein willst, dann folg uns auf Instagram. Denn dort stelle ich immer wieder Umfragen, die ich dann hier in der Sendung verwurste. Unter dem Titel Dinge die. In dieser Folge ging es um Dinge, die unangenehmer sind als Sportfreunde stiller.
Check it out.
Radio Scheiße ZuhörerInnen unangenehmer finden als Sportfreunde stiller. In alphabetischer Sortierung. Broilers. Die Flippers. Pasco. Revolverheld. Silbermond. Swiss und die anderen. Tokotronik. Das waren
Dinge, die
Radio Scheiße ZuhörerInnen unangenehmer finden als Sportfreunde stiller. In alphabetischer Sortierung.
Radio.
Scheiße.
Dein Garant für schlechte Laune.
I'm not afraid to die.
Das waren Bad Affair aus Hamburg mit ihrem Song I Want Everything. Und damit haben wir die Tommy-Quote für diese Folge auch erreicht, denn Tommy spielt in dieser Band Gitarre. Der Song war eigentlich vertreten auf dem Soli-Sampler Keller Compilation für die in Hamburg ansässige Rote Flora. Bad Affair hat den Song aber noch einmal digital rausgebracht und ist deswegen auf ihrer Bandcamp-Seite zu hören. Und jetzt kommen wir zu meinen Plattenempfehlungen. Und diese Plattenempfehlung diesmal wird gewidmet an die Redaktion von Rübenmus Fanzine, die mir nämlich gesteckt haben, dass sie von der Band, die ich empfehle, gar nicht so begeistert sind. Aber ich hoffe, ich kann sie hiermit umstimmen.
Plattenempfehlung, Empfehlung, 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 Empfehlung.
Diesmal möchte ich euch eine Band vorstellen, aber noch im viel spezielleren ein Album der Band. Und das Album heißt Doch und die Band heißt Affenmesserkampf. Man kann sich seine Freunde nicht aussuchen und Clowns in Wut, das Album davor und das danach sind auch super, aber im Speziellen ist es Doch, was ich vor einigen Jahren tierisch oft gehört habe und tierisch abgekurt habe. Und deswegen ist es mir jetzt nochmal besonders wichtig, das hier zu erwähnen. Die Band kommt aus Kiel, die Platte läuft auf 45 Umdrehungen in der Minute und ist irgendwo zwischen melodiös und schnell und hier kommt jetzt mal als Beispiel schnell. Lied heißt Ein deutsches Herz hört auf zu schlagen, Teil 2. Ihr merkt schon selbst am Songtitel, sie haben einfach wahnsinnig gute Texte. Das Spannende bei der Band ist, man hat immer das Gefühl, gleich bauen sie textlich irgendwie einen Unfall, aber reißen es ganz kurz vom Crash wieder raus. Das macht das Ganze irgendwie so besonders. The Kings of Zynismus könnte man auch sagen. Zitate wie, du verdienst deinen Job im Vodafone Shop und dein Job verdient dich. Es ist einfach riesig groß. Und aus dem Lied hören wir jetzt auch nochmal ein kleines bisschen etwas.
Leider kein Urlaub dieses Jahr. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Mal sehen. Du willst dich nicht beschweren, um die Beförderung nicht zu gefährden. Die Laufbahn.
Das Lied heißt Laufbahn im Laufrad. Affenmesserkampf wurden vor einigen Jahren wirklich exzessiv von mir gehört, wie ich es schon gesagt habe. Deswegen liegt es mir echt besonders am Herzen, das nochmal vorzustellen. Die sind live auch wirklich super gut. Mit einer 50-50-zeitlichen Aufteilung zwischen Ansagen und Songs. Ich kann einfach nur sagen, wer auf die Platte stößt, auf jeden Fall kaufen. Wer nicht auf die Platten stößt, der sollte aktiv danach suchen und sie dann kaufen. Ansonsten kann sich die komplette Diskografie natürlich auch bei Bandcamp angehört werden.
Alles grün und blau!
Wer jetzt noch nicht restlos begeistert ist, dem oder der kann ich auch nicht mehr helfen. Als nächstes hören wir ein Stück der Band Zimt, die bei uns hier im Interview sind und auch gleich noch ein Interviewteil bei uns haben. Der Song heißt Kasse 4 und ist die schon eben im Interview benannte Reminiszenz an die Ärzte und deren Song Roter Minirock.
Nein, ich liebe ihn. Und man sollte immer bei seinen Leisten bleiben. Das ist meine kleine Welt.
Hat eine Menge Obstkorb, Fruchtfleisch, Lustpreis, verschossen in den Schier. Sechs Fantasien an Kasse 4. Yeah.
Und dann sind wir wieder zurück. Und zwar, und jetzt möchte ich ein bisschen mehr auf Spastic Fantastic Records eingehen und auf das omnipräsente Thema Vinylkrise. Wie wirkt sich das konkret auf dein Label aus?
Im Prinzip so, dass halt irgendwie solche Sachen wie irgendjemand hat hier irgendwie geile Demo oder sowas halt veröffentlicht und boah, lass mal davon halt eine Vinyl machen. Das geht jetzt halt irgendwie nicht mehr so. Ich finde halt, dass das jetzt halt alles so elendig lange dauert, da irgendwie teilweise 12 Monate, nimmt dem Ganzen halt irgendwie so ein bisschen den Drive, dass du halt irgendwie nicht mehr hast, du kriegst die Masterdaten, du kriegst halt irgendwie die Grafikdaten und irgendwie in 2-3 Monaten ist das da und alle freuen sich, sondern die Gefahr besteht natürlich, keine Ahnung, hatte ich ja auch mal mit dir gesprochen, so, ey, lass mal bitte auf Vinyl machen, aber jetzt schickt man das dann halt irgendwie weg und dann ist es vielleicht in 1,5 Jahren da. Keine Ahnung, vielleicht hast du schon gar keinen Bock mehr da drauf oder stehst da nicht mehr hinter oder so. Ich finde halt dieses spontane Rausballern von coolen Sachen ist jetzt halt irgendwie eng gekoppelt an, keine Ahnung, Zeitplänen und Hoffen und Warten und natürlich im Endeffekt halt auch voll scheiße halt für Leute, die es halt bestellen wollen, weil dann komme ich natürlich auch nicht drum herum, irgendwann zu sagen, so, ey, hier bestell mal bitte vor, damit ich die Rechnung bezahlen kann. Aber es ist auch noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht in 3 oder 4 Monaten da ist oder vielleicht irgendwie 7 Monate dauert, ne? Und nicht zuletzt ist es nicht nur scheiße, dass du halt elendig lange auf die Kacke wartest, sondern auch, weiß ich nicht, super viel vertröstet wirst, irgendwie Nachrechnungen gestellt werden. Ich hatte jetzt halt auch, die Zimplatte war jetzt einfach mal irgendwie 1000 Euro teurer als ich sonst halt irgendwie für eine Platte bezahlt habe.
Krass, ey.
Ja. Bin jetzt auch irgendwie weg von punkerfreundlichen Preisen von 10 bis 12 Euro, sondern nehme jetzt das erste Mal für eine Platte irgendwie 16 Euro, um halt irgendwie da, weiß ich nicht, so halbwegs irgendwie aus den Kosten rauszukommen.
Aber da bist du ja immer noch im unteren Segment. Ich meine, mittlerweile ist ja fast der Standard 20, 22 Euro für eine.
Ja, natürlich. Also ich sehe das auch bei irgendwie Majors, dass du halt teilweise für eine Platte ja auch schon 40 Euro bezahlen sollst oder so, ne? Aber es auch irgendwie gerade so Zeiten sind, wo jeder irgendwie auch glaubt, weiß ich nicht, einfach mal XY-Betrag halt drauf zu hauen, weil es wird ja alles teurer und keiner checkt so ganz genau, wo es irgendwo herkommt. Und das sehe ich halt auch bei den Produzenten von Vinyl, von Covern. Alles ist halt irgendwie gerade nicht verfügbar oder du wartest halt elendig lange drauf. Und für mich als jemand, der sowieso halt schon irgendwie eine unruhige Natur hat oder wenn ich irgendwas im Radio gehört habe und vom Taschengeld irgendwie eine Maxi-CD im Mediamarkt kaufen wollte, so, dann musste mein Vater auch direkt mit mir dahin fahren. Der hat es halt nicht getan, aber dann war ich halt auch so mehrere Tage halt ultra stinkig, weil ich, wenn ich irgendwas haben möchte, das dann auch schnell gehen muss. Und Geduld ist halt irgendwie echt nicht mein zweiter Vorname und das macht halt echt einfach gar keinen Spaß.
Ja, also die Vinylkrise basiert ja auch ein bisschen auf diesem Vinyl-Hype, der jetzt derzeit gerade am Blühen ist. Also dass jetzt die großen Labels auch wieder darauf gekommen sind, auf jeden Fall auch alles wieder auf Vinyl rauszubringen und in riesen Stückzahlen und so weiter.
Ja, klar.
Und wie ist so dein Empfinden? Hast du da so richtig so eine Wut, weil einfach, ich meine, diese kleinen Indie-Labels, so wie du, und auch so viele Hip-Hop- und Punk-Labels in den 90ern und Techno auch, haben ja immer Vinyl gepresst und haben das immer so am Leben gehalten und werden jetzt so richtig arschig einfach verdrängt, so wie du das jetzt erlebst. Also wie ist so dein Empfinden dazu irgendwie?
Ich bin da total zwiegespalten, weil ich ja auf der einen Seite in meinem Hauptjob als Grafiker für Major-Labels halt auch arbeite und da zuletzt halt irgendwie so die die Vinylverpackung für Revolverheld gebaut habe. So, das gibt mir halt die Sicherheit, irgendwie meine Miete zu zahlen und zwischendurch halt mal ein viel zu teures Plastic Fantastic Release zu realisieren. Ja. Auf der anderen Seite bin ich natürlich komplett bei dir, dass halt irgendwie Vinyl gerade in den 90ern, gerade in den Nullern, bis halt auch in die 10er halt irgendwie von Indie-Labels halt, irgendwie von kleinen Punk-Labels, von kleinen Techno-Labels aufrecht gehalten wurde und jetzt halt irgendwie natürlich alle sehen, dass der Markt da ist, ne? Nicht zuletzt halt auch irgendwie wegen Corona, so KünstlerInnen konnten halt irgendwie nicht spielen, da musste halt dann irgendwie sich auch schnell irgendwie überlegt werden, wie halt kleine Artists halt irgendwie unterstützt werden. Und es ist ja tatsächlich auch nicht so, dass du wie vor 20 Jahren von Musik noch gut leben konntest, wenn du in den Top 10 spielst, sondern es wird am Ende des Tages wird's halt auch eng. Ne? Also wir müssen nicht darüber sprechen, was irgendwie Spotify abwirft. Aber wenn du, wenn du keine Touren spielst und da Merch verkaufst, also da rede ich jetzt nicht von uns als Band, uns ist das halt total scheißegal, ne? Ja. Natürlich. Aber wenn ich da halt irgendwie von Berufsmusikern rede, mit denen ich auch zusammenarbeite und dann höre, wie knapp dann im Endeffekt dann doch das Geld ist, obwohl die halt auf 1 charten mit Alben und krass davon abhängig sind, dass die halt auf Tour gehen können, um da Merch zu verkaufen. Und wenn das halt nicht klappt, dass sich da halt irgendwie dann, halt irgendwie da ein Kanal gesucht werden muss, worüber man Geld verdient, ist es halt total klar, ne? Aber es gibt ja auch noch da, ich glaube, da ist Corona halt irgendwie, glaube ich, der größte Punkt. Dann natürlich halt irgendwie die Nachfrage des Marktes. Vielleicht halt auch irgendwie so ein gewisser Warenfetisch, der so in den letzten Jahren einsetzt, dass Leute halt irgendwie jetzt die letzten Jahre alles digitale Inhalte bezogen haben und jetzt auch Bock haben, wieder sowas in der Hand zu halten. Ne? Ich glaube, da kommen halt gerade viele Sachen zusammen, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig die Zeit, mir darüber einen Kopf zu machen und das irgendjemandem in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, das sind viele Faktoren, die da jetzt gerade zusammenkommen. Es wäre halt nur irgendwie echt schade, wenn es halt so weitergeht, dass halt irgendwie die großen Plattenfirmen frühzeitige Slots bekommen und damit halt irgendwie Leute, die halt vielleicht nur 300 oder 500 Platten in der Lage sind zu verkaufen, dann halt irgendwie bis ans Ende halt schieben. Ne? Das wäre halt schon echt schade, weil ich glaube, am Ende des Tages, wie jetzt halt zuletzt halt auch bei Twisted Chords passiert, geht dann auch die Lust da drauf, ne? Wenn du halt davon abhängig bist, dass du deine Platten in Just-in-Time halt auch bekommst, ne? Und der halt genauso wie alle anderen dann halt 12 Monate warten muss. Das ist halt echt scheiße.
Ja, Twisted Chord, da hat man ja auch gemerkt, dass er irgendwann so diese Nummer sicher gefahren ist, dass er halt Klassiker neu aufgelegt hat, ne? Das ist dann vielleicht immer noch so eine etwas sicherere Bank, wenn man weiß einfach, das wird gut ankommen, ne? Das hat man ja auch noch. Das kann ja auch floppen, weißt du? Das ist ja nicht mal gesichert, dass dir das auf irgendeine Art und Weise abgenommen wird.
Ja, also ich glaube, da dreht sich dann halt auch der Wind, wenn du weißt, dass du es verkaufen musst, ne?
Ja, genau. Ja. Was glaubst du? Ist der Vinyl-Hype, der jetzt gerade so ist, nochmal so ein letztes Aufbäumen, bevor es komplett digital wird? Oder glaubst du, das bleibt jetzt? Oder glaubst du, dass jetzt vielleicht sogar als nächstes danach die CD wiederkommt?
Nee, CD, glaube ich, kommt halt nicht mehr. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es sich vielleicht irgendwann entschleunigt, weil die Majors halt denken, okay, vielleicht bauen wir jetzt doch nochmal irgendwie Presswerke wieder auf, so wie das halt zuletzt halt auch hier ein Jack White von den White Stripes gemacht hat. Der hat ja da sein eigenes Presswerk gebaut in London, das auch relativ viel Arbeit leistet, so, ne? Und das könnte ich mir halt gut vorstellen. Ich weiß nicht, auch schon drüber nachgedacht, ob es vielleicht irgendwie nochmal vielleicht in so eine Richtung geht, wenn es bei digitalen Inhalten bleibt, aber ohne halt irgendwie, so ein Stück davon irgendwie in den Händen zu halten, ob das vielleicht irgendwann nochmal so NFT-basiert, vielleicht irgendwie Alben gestückelt in 500 NFTs verkauft werden oder so, das könnte natürlich auch passieren. Aber wie der Markt sich da halt irgendwie so langfristig entwickelt, boah, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, gar keine Ahnung.
Ja.
Ich denke aber, dass es halt zunehmend halt irgendwie auf digitalen Inhalten halt irgendwie gehen wird, ne?
Ja, also ich finde ja immer diese, es ist auch ein bisschen mittlerweile so ein bisschen uninteressant geworden, weil alle Spotify haben, aber früher fand ich immer dieses, du kriegst halt die Vinyl und drin ist halt nochmal so ein Download-Code für unterwegs, so, dann hat man sich das nochmal runtergeladen, ich meine, mittlerweile ist ja auch das irgendwie,
Ich bin auch wirklich nicht undankbar drum, wenn ich halt irgendwie, weiß ich nicht, eine geile Platte irgendwie bei Bandcamp zumal irgendwie finde, dann halt auch irgendwie die Platte vorzubestellen oder zu bestellen und dann halt auch zu gucken, ob das Ding halt also bei Spotify ist oder ich verstecke mich davor auch nicht, sondern nutze das halt auch irgendwie den ganzen Tag, ne?
Ja, also ich bin ja ein absoluter Bandcamp-Fan, ich finde das ja voll geil irgendwie, wesentlich besser als Spotify, aber es müsste... gerade das müsste halt nochmal ein bisschen geiler ausgebaut, wenn zum Beispiel die Möglichkeit geben würde, sich Playlisten zu erstellen bei Bandcamp und so weiter. Das wären noch so Dinge, weil ich finde das wesentlich wertschätzender den Künstler gegenüber als Spotify, so einfach, weil du auch selber die Möglichkeit hast, denen mehr zu geben, wenn du es gerade kannst oder wenn dir das so viel wert ist und so weiter. Also da müsste man nochmal drauf setzen, aber ja, also ich weiß auch nicht, ich glaube, jetzt hat das
ich
ja... so eine größere Firma übernommen, irgendwie Bandcamp und ich weiß jetzt nicht, was daraus wird, ob das jetzt auch irgendwie scheiße wird.
Ich kriege auf jeden Fall irgendwie von Bandcamps oder sind halt zwischendurch dann, also es gibt ja auch den Anreiz, eine Platte digital bei Bandcamp zu kaufen, weil dadurch halt auch einfach dein Algorithmus besser wird, ne? Also ja. Ich habe auch schon einiges gekauft, nur weil ich halt wusste, okay, Bandcamp soll einfach verstehen, dass ich halt irgendwie Bock habe auf irgendwie so einen strange Goofy Punk und die sollen mir halt vorschlagen, dass ich da in Zukunft auch irgendwie gute Vorschläge bekomme. Und ich glaube, der Weg führt dann vielleicht auch nicht dran vorbei, dann halt digitale Inhalte, so wie du schon sagst, irgendwie mit irgendwas, was du in der Hand hast, halt irgendwie zu koppeln, ne?
Ja, ich find auch einfach, also für mich ist auch einfach bei einer Schallplatte das Visuelle einfach super, super wichtig. Und wenn ich da irgendwie so ein kleines Kachelchen, so ist richtig, bei Spotify habe, das befriedigt mich halt einfach so 0,0. Und das kann ja auch kein... wirst du ja wahrscheinlich nicht mehr bestätigen, kein Grafiker befriedigen, wenn das immer nur so ein kleines Ding ist, wenn du da so ein, wenn du es in 12 Zoll haben könntest, so, weißt du.
Ja, aber das ist auch immer, ne, ich meine, wir sind halt alle Briefmarkensammler und wir holen uns das auch alles, damit halt irgendwie das Regal schön voll aussieht und schön bunt ist.
Ja.
Keine Ahnung,
wie
das dann halt auch weitergeht, wie sich der Mensch in 20 Jahren halt irgendwie der Außenwelt halt irgendwie darstellt oder, ne, also ob wirklich halt irgendwie mal sowas wie so ein Metaverse halt irgendwie gibt, wo du dann vielleicht dann halt irgendwie die Sachen, die du digital gekauft hast, dann halt da in deinem digitalen Wohnzimmer halt stehen hast, aber das wird für unsere Generation halt vermutlich nicht in Frage kommen, so wir werden halt immer diesen piefigen, muffigen, Plattenladen, Secondhand, Flohmarkt-Vibe halt irgendwie in unseren Wohnzimmern halt irgendwie haben, ne.
Ja, das ist ja auch.
Das wäre auch schade, wenn es weg wäre.
Es ist ja auch, also das kann, es ist ja auch so ein Fetischding noch. Also das kann ja nicht
anders sagen. Total.
Also total. So, es macht eigentlich keinen Sinn, bei jedem Umzug denkst du, Alter, warum und so, aber.
Ja, klar.
Irgendwie schockt's.
Ja, voll. Ja. Aber da bin ich ja auch bei dir. Das ist auch irgendwie schön, dann halt irgendwie dann auch, weiß nicht, Bands zu supporten, so, ne? Finde ich halt auch irgendwie zwischendurch halt einfach auch mal ganz geil, irgendwie das 700. Band-T-Shirt dann einfach mitzubestellen, um später zu wissen, so, ey, das landet halt irgendwie auf dem Stapel und vielleicht werde ich es dreimal anziehen, aber er ist ja ganz nett, so, die haben ja bestimmt auch mal Bock, irgendwie auf ihre Kosten halt irgendwie rauszukommen.
Ja, also das habe ich auch jetzt mit eigener Band immer noch so als Erfahrung gemacht. Ich glaube, mit T-Shirt hat man die beste Marge auf jeden Fall. Wenn man eine Band unterstützen will, ist oft das T-Shirt ganz, ganz gut.
Ja, völlig.
Also ich würde gerne noch einmal zusammenfassen. Würdest du sagen, Specific Fantastic Records, teures Hobby oder plus minus Business oder kommt was bei rum?
Absolut teures Hobby.
Das war auch mein erster Gedanke.
Ja, völlig.
Aber das höre ich von allen, die irgendwie ein Label haben, dass das immer so ein bisschen ein teures Hobby ist.
Ja, total. Es macht ja auch einfach alles total Bock, ne? Ist halt auch mal so ein bisschen flüchten vor der Realität. Also es gibt für mich auch nichts Schöneres, als wenn halt irgendwie Platten hier ankommen, sich dann halt irgendwie mit Kumpels hinzusetzen, Bier zu trinken oder einen Wein aufzumachen, die einzutüten und so. Und wenn Leute sich dann halt irgendwie auch noch darüber freuen, dass man sich ein bisschen Mühe damit gegeben hat, irgendwie nicht den kleinsten Labberkarton zu nehmen oder hier und da nochmal irgendwie was Schönes einzubauen, gibt es halt irgendwie tausend Möglichkeiten, gerade als Grafiker ist das halt einfach auch eine tolle Sache, da halt irgendwie die Sachen selbst in der Hand zu haben, wie es am Ende aussieht, wie es sich anfühlt und wie es so rüberkommt, ey, dann würde ich halt auch sagen, so, dann lohnt sich das halt auch irgendwie auf jeden Fall Geld draufzulegen. Es soll ja irgendwie auch ein Hobby sein, was man dann am Ende des Tages halt auch irgendwie gerne teilt und da halt irgendwie, weiß ich nicht, da Margen auszurechnen, auf was für ein Share-Value oder sowas man da kommen müsste, also das würde die ganze Sache halt total kaputt machen, ne?
Ja, also genau, wenn du anfangen musst zu rechnen, ne, also dann... Du musst wahrscheinlich sowieso rechnen, aber wenn du mit der Absicht reingehst, es muss sich rechnen, so könnte man es vielleicht sagen.
Ja, genau. Ja, aber dann wird man vermutlich auch andere Sachen releasen, ne? Also wie gerade beim Thema Twisted Chords, obwohl ich glaube, dass Tobi da trotzdem immer noch irgendwie eine schöne Mischung hatte aus coolen Sachen, wo man sich drüber gefreut hat, dass die wieder rausgekommen sind, aber auch irgendwie von neuen Bands.
Absolut. Aber ja. natürlich ist das ein absoluter Service, wenn nochmal die alten Sachen rauskommen. Gerade ich ich bin Briefmarkensammler, aber ich bezeichne immer so die Leute als Briefmarkensammler, die dann so, ich muss unbedingt die Originalpressung haben und so weiter. Ich finde meistens die Nachpressung viel geiler, weil es meistens dickeres Vinyl ist, vielleicht nochmal remastered, nicht der lapprigste Pappkarton und dann irgendwie nochmal mit geilen Fotos im Inlay und so weiter.
Voll. So, ja, wenn es den Luxus gibt einer Nachpressung, ne? Ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie so die letzten Jahre immer mal, also keine Ahnung, so war halt so mein Turnus, wenn ich morgens aufgestanden bin, irgendwie Google News erstmal anzuschmeißen, zu gucken, ja, was in der Welt passiert und danach halt Discogs Kleinanzeigen und eBay und was weiß ich nicht für eBay-Ableger irgendwie aus Italien und Österreich auf der Suche nach Erstpressung von den Ärzten so, ne? Und da teilweise halt dann auch irgendwie so gedacht so, ach scheiße ey, du fährst dieses Jahr weder in den Urlaub noch hast du irgendwie eine größere Anschaffung oder sowas und hattest jetzt irgendwie einen Job, der halt irgendwie weiß ich nicht, die letzten 3 Monate halt irgendwie dich um den Schlaf gebracht hat. Ich kaufe mir jetzt einfach mal die Erstpressung von der Bestie Menschengestalt für 350 Euro. Das kannst du natürlich keinem erzählen.
Die 90er Jahre Ärzteplatten sind so wahnsinnig teuer. Die 80er Jahre kriegt man immer noch mal ab und zu so für einen fairen Preis. Aber ey, die 13 ist auch so 250 Euro oder irgendwie sowas. Das ist
krass. Die habe ich tatsächlich mal vom Bierschinken für einen Apfel und ein Ei bekommen. Da war ich total dankbar drum.
Ey, auf jeden Fall.
Nicht so viele Platten, die ich brauche, aber vielleicht, wenn es irgendjemand hört, ich suche auf jeden Fall noch die Le Frisur, weil die halt wirklich unter 400, 500 Euro halt irgendwie gar nicht zu bekommen ist. Aber damit meine ich so, da gab es ja nur diese eine Pressung und ich war auch die ganze Zeit der festen Überzeugung, aus emotionalen Gründen brauche ich das. Nur auszupacken, mich wirklich 10 Sekunden darüber zu freuen, dass ich sie habe, einzutüten, bei Discogs rein, also in diese Sammlung reinzupacken und alphabetisch einzusortieren, was natürlich Warenfetisch 5000 ist und halt irgendwie, das kannst keinem erzählen, der da nicht irgendwie ein gewisses Gespür für hat, irgendwie Geld zu sparen für eine scheiß 12x12 Zoll Platte, die halt im Regal vergammelt und eigentlich nur darauf wartet, dass dir endlich die Bude abfackelt oder unter Wasser steht und du das Ding halt nie wieder siehst. So, ne?
Gerade wenn du gut ein Sitzen hast, mit Freunden da sitzt und Bock hättest, die zu hören, darfst du sie eh nicht auflegen, weil sie wahrscheinlich besoffen total zerkratzt hat.
Jo, guck mal, ich kann stretchen.
Na gut. Eine Standardfrage am Ende immer ist, Szenestandort Dortmund. Sag doch mal dem Nicht-Dortmunder, der vielleicht mal in Dortmund strandet, wo er hingehen muss, um was Szeniges zu erleben?
Ja, du hast halt irgendwie hier kleinere Läden wie ein Rekorder oder Nordpol, da ging jetzt aber auch in letzter Zeit nicht mehr so viel. Im Junkyard macht der Joe von Is It Stateless?
Wie heißt denn das?
Wie heißt denn der Booking Bums?
Shogun-Konzerte?
Shogun-Konzerte, genau. Die holen jetzt halt tatsächlich halt auch mal irgendwie so keine Ahnung, so Sachen wie, glaube ich, der Kennedys oder sowas nach Dortmund. Also so in den letzten 2 Jahren geht zumindest halt auch irgendwie in so eine größere Richtung mal was, wo sich vielleicht halt auch jemand aus Bielefeld mal in den Zug setzt. Der Föhl vom Bierschinken macht hier halt relativ viel. Dann gibt es halt auch noch so eine Open-Air-Geschichte. Pandemic nennt sich das in Dortmund, wo halt irgendwie kleinere Sachen hier aus der Umgebung spielen. Also du kannst hier schon irgendwie einmal die Woche oder, keine Ahnung, 2-3 Mal im Monat ein Konzert gucken.
Ja.
Aber das ist halt nicht vergleichbar, glaube ich, mit Städten ähnlicher Größenordnung. Ne? Also obwohl wir halt auch irgendwie eine Studentenstadt sind, würde ich jetzt nicht sagen, dass hier halt irgendwie auch mal Bands aus Amerika so, die wir so irgendwie vielleicht hören, hier häufiger Halt machen, als dass die jetzt denken, ach, Dortmund kannst du dir halt sparen, fährst halt lieber irgendwie nach, weiß ich nicht, Tübingen oder Hannover oder...
Das wundert mich total, weil also Dortmund ist ja, ich weiß nicht, wie zentral das im Ruhrpott ist, aber ich meine, Ruhrpott ist doch so in Deutschland in der Bevölkerungsdichte das Dichteste, was es gibt, oder?
Du kannst halt mit dem Zug bist du halt in einer Dreiviertelstunde überall so, ne? Das ist halt ganz... Also sei es hier irgendwie Konzerte in weiß ich nicht, Bochum, Duisburg, Essen, so da bist du halt irgendwie relativ fix. Ne? Du kommst halt auch schnell nach Münster, du kommst schnell nach Köln und auch mit dem ICE bist du halt irgendwie in 3 Stunden, 15 Minuten auch in Berlin. So, ne? Der Standort ist auf jeden Fall ganz geil, aber ob das jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, für eine Stadt von 600.000 EinwohnerInnen, finde ich, könnte auch mehr gehen.
Ja, okay. Ihr dürft noch mal jemanden grüßen, wenn ihr wollt. Und dann wäre das Interview auch schon vorbei. Ich bedanke mich natürlich vorher schon einmal ganz, 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 ganz doll für eure Zeit. Ne? Also danke für
das Interview. Ich glaube, wir grüßen an der Stelle, grüßen wir mal den Rosi, der für uns in den letzten paar Wochen alles Mögliche tut und so ein bisschen und der Papa der Band spielt. Er macht ganz, ganz tolle Arbeit. Küsschen.
Jo, Grüße, Rosi. Lass gut gehen.
Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag.
Super, du auch. Vielen lieben Dank.
Das war's schon wieder mit Radio Scheiße, Episode 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wieder meine Bitte, kommentieren, Feedback geben und auch gerne bewerten. Bei Spotify geht das, glaube ich. Wenn ich das irgendwann mal hinkriege, werde ich Radio Scheiße auch bei Apple Music hochladen, aber ich bin irgendwie zu dumm dafür. Naja, egal. Genau. Ich entlasse euch natürlich nicht aus dieser Folge ohne einen lyrischen Erguss in Form eines Elfchens. Ich sag jetzt schon einmal noch viel Spaß. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Radio Scheiße.
Interaktion. Gemeinsam hassen. Easy per Internet. Ich bin nicht allein. Bündeln.